das ist ja praktisch.
Das ist meine, die kannst du auch hier geben.
Ja, guten Morgen. Jetzt braucht es eine feurige, knackige Predigt. Nicht zu lang. Nee. Ja, ich habe, glaube so die effektivsten oder die Predigten, die wirklich so am allermeisten zu mir gesprochen haben, das waren so meine Erinnerungen, wie ich Predigten, die bestanden eigentlich aus einem Satz. Das war, wenn Gott irgendwie aus einer Predigt einen Satz hervorgehoben hat, der mich so plötzlich so erwischt hat und irgendwas in mir bewirkt hat. Deswegen so eine Predigt, die kann ein paar Sekunden dauern und schon ist sein Leben verändert. Oder die kann auch 2 Stunden gehen und es passiert nichts. Letztendlich geht es immer darum, dass Gott irgendwas bewirkt, dass Gott irgendwas in unserem Herzen tut und dass so Veränderung dann geschieht. Ja, und das ist auch einfach mein Gebet wirklich für heute Morgen, dass das passiert. Vater, ich bitte dich darum, dass du es heute nicht meine Worte sein lässt, sondern deine Worte. Dass die Dinge, die aus meinem Mund kommen, Herr, die nicht von dir sind, dass du sie einfach auslöscht. Und dass das, Herr, was du wirklich heute bewirken möchtest, dass das einfach Raum findet in den Herzen. Dass du heute einfach einen Samen legst, dass etwas Neues entspringt, dass Herzen verändert werden, dass du ganz neu wirksam wirst in dem Leben von jedem Einzelnen hier. Ich bitte dich darum. Danke, dass du so gut bist und dass du gesagt hast, dass da, wo dein Wort ausgesprochen wird, da, wo dein Wort verkündigt wird, dass dort Glauben entsteht. Und darauf vertraue ich und darauf möchten wir heute Morgen auch vertrauen. Amen. Ja, ich möchte heute Morgen predigen über meine, ich sag mal, Lieblingsseite in der Bibel. Josh und Lea, die können sich vielleicht schon denken, worüber ich reden werde. Wir haben da vor kurzem schon mal so eine kleine Bibelstunde drüber gemacht. Ich sage Lieblingsseite, weil in den meisten Bibeln passt dieser Brief nämlich auf eine Seite. Ist einer der kürzesten, nicht der kürzeste, aber schon sehr kurz. Und zwar ist es der Brief von Paulus an Philemon. Also ich kann es das hier einmal mal zeigen. Das ist tatsächlich in der Bibel einfach nur mal eben diese kurze Seite. Und wenn man den so zum ersten Mal liest, dann kann man sich schon schnell mal fragen, wieso der da überhaupt drinsteht. Weil ich finde so, also auf den ersten Blick, wenn man bei so einem oberflächlichen drüber geht, dann hat der nicht so irgendwie eine theologische Tiefe, wo man sich so denkt, ach hier, das ist ja mal eine richtige Aussage. So irgendwie, daran soll ich mich halten, das soll ich leben oder das sagt Gott, so findet Gott mich oder was auch immer. Aber wenn man da ein bisschen tiefer reinschaut, dann findet man auf einmal eine ganz besondere Botschaft, finde ich, in diesem Brief. Und deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsbriefe, auch weil man ihn mal schnell lesen kann und trotzdem kann man sagen, ich habe einen ganzen Brief heute in der Bibel gelesen und war in 5 Minuten durch, aber auch einfach, weil er so einen guten, tollen Inhalt hat. Ja, wie gesagt, es geht um einen Brief von Paulus an Philemon. Der Philemon, der war ein reicher Bürger im Römischen Reich, also er hat da in Kolossä gewohnt und irgendwann auf einer Missionsreise von Paulus, da trifft der Paulus diesen Philemon. Und der Philemon wird gläubig. Er hört von Jesus, er kommt zum Glauben, er kehrt um und er wird ein Jünger von Jesus. Und wie so viele eigentlich damals im Römischen Reich von den reicheren Leuten, von den Wohlhabenderen, wozu Philemon auch gehört hatte, hatte auch der Philemon eben Sklaven. Und ein Sklave, der findet eine ganz besondere Beachtung, um den geht es nämlich in diesem Brief, und der hieß Onesimus. Dieser Onesimus, der war also ein Sklave von dem Philemon, der war dann Diener in dem Haus. Und der hat wohl irgendwann etwas gemacht, was nicht so gut war. Irgendein Konflikt, irgendwas ist passiert, was dafür sorgte, dass eben ein Konflikt zwischen den beiden bestand. Man weiß nicht genau, was er gemacht hat, man kann spekulieren. Manche sagen, er hat eventuell vielleicht Geld geklaut oder irgendwie so etwas. Naja, letztendlich führt es dazu, dass er abhaut. Er rennt weg, er flieht vor Philemon oder von dem Haus. Und verschwindet. So, und auf seiner Flucht erinnert er sich wohl irgendwie daran, dass hier in der Nähe, wo er sich dann gerade befindet, der Paulus ist im Gefängnis. Paulus war zu der Zeit im Gefängnis und entscheidet sich dann dazu, den Paulus im Gefängnis aufzusuchen. Man kann da auch wieder spekulieren, warum man das gemacht hat. Da gibt es auch verschiedene Vermutungen. Eine, ich denke, sehr naheliegende Vermutung ist, dass er irgendwie nach Hilfe gesucht hat, weil er ja jetzt dieses Problem im Nacken hatte. Und nicht so richtig wusste, was er machen soll. Und vielleicht hatte er damals ein bisschen von Paulus mitbekommen, als er da bei ihnen in der Gegend war. Ist jetzt auf jeden Fall zu dem Paulus ins Gefängnis gegangen. Und was wir erfahren in dem Brief ist, dass der Onesimus in dieser Zeit mit Paulus zum Glauben findet. Er lernt Jesus kennen und er kehrt um zu Jesus. Und auch er wird ein Jünger von Jesus. Er möchte Jesus nachfolgen. Und Paulus und Onesimus, die haben sich wohl sehr gut verstanden und Paulus bezeichnet ihn als jemanden, der ihm eine sehr, sehr große Hilfe ist und hat eine richtig große Liebe für diesen Onesimus entwickelt. Für diesen Onesimus, der eben ein Sklave von seinem guten Freund Philemon war. Aber wir haben halt immer noch diesen Konflikt und da Onesimus jetzt ein Jünger von Jesus geworden ist, Jesus gehorsam geworden ist, wissen er und Paulus, diesen Konflikt müssen wir eigentlich aus der Welt schaffen. Wir können das so nicht lassen. Wir müssen damit irgendetwas machen. Jetzt ist aber die Herausforderung, nach römischem Recht, richtig oder falsch, das ist immer eine ganz andere Frage, aber nach römischem Recht war das damals so, dass ein Herr über seinen Sklaven gewissermaßen verfügen konnte und wenn dieser ihm eben Unrecht getan hat, in irgendeiner Art und Weise oder abhaut, dann durfte dieser bestraft werden oder der Sklave konnte sogar im Gefängnis landen. Jetzt war so diese große Herausforderung, was machen wir denn jetzt, wie können wir diesen Konflikt lösen, wie können wir hier jetzt wieder Frieden bewirken? Und Paulus und Onesimus entscheiden sich zusammen dazu, dass der Paulus einen Brief schreibt für den Onesimus an den Philemon. Und mit diesem Brief soll Onesimus dann zurückgehen zu dem Philemon und ihm den geben. Da kann man sich erstmal vorstellen, wie wichtig diese eine Seite, die wir hier in der Bibel finden, wie wichtig diese Seite für den Onesimus war. Wir wissen glücklicherweise, dadurch, dass er hier in der Bibel steht, dass der Philemon den wohl gut aufgenommen hat und was mit dem Brief anfangen konnte, ihn sogar wichtig fand, sodass er ihn bewahrt hat. Aber für den Onesimus war das ja von Anfang an nicht so ganz klar. Er wusste ja nicht, was geschehen war. Theoretisch hätte der Philemon ihn dann auch wieder bestrafen können oder, wie gesagt, ins Gefängnis schicken oder mit ihm machen können, was er wollte. Also es war ein sehr, sehr wichtiger Brief für Onesimus. Und eigentlich ist das so kurz, dass wir könnten ihn jetzt mal eben schnell zusammen lesen, aber das machen wir natürlich nicht. Ich möchte aber jetzt zwei entscheidende Stellen aus dem Brief einmal vorlesen, die, finde ich, so eine große Tiefe ausdrücken und einfach sehr, sehr entscheidend sind, ein Schlüssel sind für den Onesimus in diesem Brief. Und zwar schreibt Paulus da dann an den Philemon, denn vielleicht ist er, das ist dann der Onesimus, deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen mögest. Das hört sich erstmal nicht so gut an, ne? Sklave abgehauen und dann zurück. Und jetzt eine Zeit getrennt gewesen, damit du ihn jetzt aber wirklich für immer hast. Dann schreibt er weiter, nicht länger als ein Sklaven, sondern mehr als ein Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Also was Paulus hier eigentlich sagt, ist, der Onesimus, der einmal dein Sklave war, der soll jetzt zu deinem Familienmitglied werden. Du sollst ihn nicht mehr als einen Sklaven sehen, sondern du sollst ihn als einen geliebten Bruder ansehen. Also als ein echtes Familienmitglied. Das hört sich für uns ganz schön an und ja, das ist wirklich eine gute Sache. Aber für die damals war das wirklich revolutionär. Also das war ein absolut verrückter Gedanke. Dass ein Sklave soll jetzt auf einmal ein Familienmitglied sein. Er soll ihn als geliebten Bruder behandeln und dann noch nicht mal in Anführungsstrichen guter Sklave, sondern ein solcher, der eventuell Geld geklaut hat oder dem Philemon da irgendwas Unrecht getan hat und abgehauen ist. Und dieser soll jetzt eben ein Familienmitglied sein und als geliebter Bruder behandelt werden. Sehr besonders. Und dann ein wunderschöner Abschnitt, der dann nachkommt, oder ein sehr, sehr besonderer, interessanter Abschnitt. Wenn du mich nun für deinen Genossen hältst, so nimm ihn auf wie mich. Also Paulus sagt dem Philemon, du sollst den Onesimus jetzt aufnehmen, wie du mich aufnimmst. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Wisst ihr, was sehr interessant ist in diesem Brief? Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, man fragt sich erstmal, wieso steht dieser Brief da überhaupt? Denn wenn man so drüber hinwegliest, dann findet man da nicht so starke theologische Aussagen erstmal. Also man hat da nicht so eindeutige, klare, besondere Sätze, wo man so denkt, oh ja, das ist jetzt besonders wichtig. Paulus schreibt noch nicht mal über das Evangelium in diesem Brief. Das ist eigentlich ganz unüblich. Wenn man so Paulus' Briefe liest, Jesus, Tod und Auferstehung, das Evangelium, das hat eigentlich immer Platz in seinem Brief. Und Paulus schreibt hier, ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben, die Schuld von dem Onesimus, ich will sie bezahlen. Paulus braucht gar nicht über das Evangelium zu schreiben, weil er es einfach vorlebt. Und ich glaube, das ist hier so wirklich der Schlüssel. Paulus schreibt nicht über das Evangelium, über Jesus Tod und Auferstehung, Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben, sondern in Paulus hat sich diese Wahrheit, der Glauben daran schon so etabliert, schon so realisiert, dass er es einfach selbst lebt. Er nimmt eigentlich diese Position von Jesus ein, die Jesus für uns einnimmt, wie Jesus am Kreuz hängt und sagt, ich bezahle für Timos Schuld zum Vater, all das, was er dir schuldig ist, das rechne mir an. Diese Position nimmt Paulus hier ein und er sagt, wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Klarer kann man das Evangelium eigentlich gar nicht predigen, obwohl es hier gar nicht so drin steht. Aber wenn man das mal so betrachtet. Ja, also wie ich schon vorher gesagt habe, Onesimus, der war nach damaligem Recht schuldig. Dieser Brief war also sehr, sehr entscheidend für seine Zukunft. Und ich finde, das ist einfach ein wunderbares Bild für das Evangelium. Und wenn wir so daran denken, was für ein Unrecht der Onesimus damals getan hat, das ist aus heutiger Sicht sehr schwer zu beurteilen. Also ich denke mal, das waren äußerst fragwürdige Gebote, unter denen der Onesimus da stand, unter denen er eventuell verurteilt werden könnte. Und trotzdem brauchte Onesimus in dieser Situation jemanden, der bereit war, seine Schuld zu bezahlen, seine Schuld zu begleichen, sodass er eben diesen Konsequenzen entweichen könnte. Und da kommt für mich so der Gedanke, wenn der Onesimus schon unter äußerst fragwürdigen Geboten in so einer Situation steht, wie viel mehr stehen wir dann in so einer Situation vor einem Gott, der absolut perfekt ist, vor einem Gott, der absolut gut ist, vor einem Gott, der absolut gerecht ist, vor einem Gott, der nur gute Gebote hat, dessen Gebote einfach perfekt sind, ohne irgendein Makel, der immer Recht hat. Ja, diese ganzen Gesetze, die würden wir heute wahrscheinlich alle in eine Tonne kloppen oder haben wir schon längst in eine Tonne gekloppt und gesagt, das ist ja absoluter Humbug und schlimm. Aber vor Gott stehen wir da und wir haben ein Problem, wir haben Konflikte. Denn seine Gebote, die sind nicht in die Tonne zu kloppen, sondern die sind gut und die sind absolut gerecht. Im Römerbrief, da steht im Römer Vers 3,23, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt. Das ist heute eine Aussage, da kann man eine Riesendiskussion sofort entfachen. Alle haben gesündigt. Nach welchen Maßstäben denn? So, also wer sagt jetzt, dass ich gesündigt habe? Oder wer sagt jetzt, um es mal vielleicht umgangssprachlich heutzutage auszudrücken, wer sagt, dass ich etwas falsch gemacht habe? Das ist ein Thema, das wird ja total viel diskutiert. Was ist richtig und was ist falsch? Ich hatte da auch mal eine Diskussion mit einer Person, weil das ein äußerst philosophisches, also ein sehr philosophisches Problem. Da streiten sich Psychologen, Philosophen und die Theologen drüber, woher kommt denn Gut und Böse? Wer entscheidet, was gut und böse ist? Und mir ist das so schon auch in dieser Diskussion, von der ich gerade mal sagte, immer mehr bewusst geworden. Um eindeutig zu definieren, was gut und böse ist, brauchen wir einen festen Maßstab. Wir können nicht einfach nach Gutdünken entscheiden. Also wenn wir uns vorstellen, es gibt keinen Gott und wir sagen, wir wollen trotzdem gut und böse haben, wissen, was richtig und falsch ist, dann müssen wir sagen, dann machen wir uns die Regeln selber. Dann kann ich jetzt sagen, ich finde es okay zu lügen. Klaus könnte sagen, ich finde es nicht okay zu lügen. Aber warum hat Klaus denn jetzt recht? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein dummes Beispiel, dann können wir ja sagen, ja, jeder von uns hat ja so ein Empfinden, ne? Jeder weiß ja irgendwie, Lügen ist nicht in Ordnung. Es gibt Soziopathen, die haben kein Empathievermögen, die finden das völlig in Ordnung, jemanden umzubringen. Das ist kein Scherz, das gibt es wirklich. Ich habe mal ein Zeugnis von jemandem gehört, der dann zum Glauben gekommen ist. Oder ein ganz realistisches, nahendes Beispiel für uns, in unserer Kultur Frauenrechte, das ist wichtig, Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer, Ehemänner dürfen ihre Frauen nicht schlagen. In anderen Kulturen ist es völlig akzeptiert, das ist in Ordnung, das ist gut, vielleicht sogar gefordert, dass der Mann seine Frau züchtigt und sie da hält, wo sie sein soll. Das hört sich jetzt schlimm an, aber wenn es keinen Gott gibt, wer bin ich zu sagen, die haben Unrecht? Nur weil ich anders empfinde, die empfinden anders. Die empfinden so, als wäre das in Ordnung. Also was ich damit einfach klar machen möchte, ist, wir brauchen einen Maßstab für Gut und Böse. Wir können nicht einfach nach unseren eigenen Maßstäben leben. Wir können nicht einfach sagen, ich finde das gut und das böse und danach lebe ich und danach, das steht am Ende auf meinem Zettel und danach hat Gott mich, in dem Fall ja kein Gott, danach bin ich zu beurteilen. Also eigentlich ohne einen Gott aus meiner Sicht gibt es kein Objektiv Gut und Böse und es wäre ungerechtfertigt, einen Menschen für irgendetwas zu verurteilen, was eigentlich sehr grausam ist. Aber glücklicherweise sind wir der Überzeugung, bin ich der Überzeugung, dass es einen Gott gibt und das ist auch sehr, sehr gut so, denn nur dadurch haben wir diese Maßstäbe, haben wir Gebote und wissen wir, was gut und richtig und was falsch ist. Dadurch können wir in Frieden zusammen leben. Dadurch ist auch unsere Kultur zum Glück wirklich geprägt, dass wir solche Gebote haben und dass auch Menschen, die nicht an Gott glauben, sich trotzdem an diese Gebote halten, auch weil ich glaube, dass Gott in einer gewissen Art und Weise den Menschen ja auch ein Gewissen gegeben hat und einen inneren Antrieb auch in einer gewissen Art und Weise auch zu erkennen, was falsch ist. Aber wir müssen uns eben darüber bewusst werden, finde ich, dass es entweder Gottes Maßstäbe gibt oder keine. Und dann müssen wir uns fragen, wie stehe ich denn da nach Gottes Maßstab? Da möchte ich auch wieder aus dem Römerbrief etwas vorlesen, wo mal so eine kleine Auflistung kommt, wie aus Gottes Sicht denn der Mensch sich so verhält. Ich lese das mal vor, Römer 1, Vers 29 bis 32. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotthassende, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige, die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Das ist mal ein Hammer. Das ist mal wirklich kein schönes Urteil, finde ich. Und wenn man sich mit diesen einzelnen Auflistungen da beschäftigt, da fällt einem doch schnell auf, dass man sich in erschreckend vielen Dingen hier wiederfindet. Ich finde auch gerade so diesen Punkt, den er am Ende noch sagt, so Unbarmherzige, die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Ich glaube, da finden wir uns auch teilweise wieder und erschrecken uns dann vielleicht auch hoffentlich vor uns selbst immer mal wieder, aber vielleicht auch nicht, dass wir selbst manchmal so innerlich so schlecht sein können, dass wir uns über das Schlechte freuen bei einer anderen Person. So, also jetzt nur so als ein Beispiel, aber so ganz viele andere Dinge, Streit, Neid, Tücke, da finden wir uns alle irgendwie wieder, wenn wir ehrlich mit uns sind. Und ich glaube, dass uns noch ganz, ganz viel von unserer Schlechtigkeit, so blöd das auch klingt, einfach immer noch verborgen ist. Aber um das Ganze mal ein bisschen konkreter zu machen und vielleicht auch ein bisschen nahbarer, möchte ich noch mal einmal aus der Bibel etwas vorlesen, was so zu diesen Geboten, zu Gottes Maßstäben gehört, um vielleicht auch zu verstehen, woher diese Sicht kommt. Matthäus 5, Vers 28, ganz oft zitiert, ich möchte es einfach auch noch machen, weil ich glaube, besonders für Männer, aber auch für Frauen, das sehr eindrücklich ist und sich da so ziemlich keiner von freisprechen kann. Da sagt Jesus einfach mal, da geht es dann, er diskutiert über Ehebruch, ne, also mit seinem Partner die Ehe zu brechen. Da sagt Jesus, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, es geht jetzt nur ums Anschauen, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Also ein Pharisäer würde jetzt sagen, okay, zählt ja nur für die Männer, dann bin ich als Frau ja fein raus. Das ist aber nicht so. Ich denke, wir wissen alle, dass das andersrum genauso zählt. Aber das ist schon krass. Eine andere Bibelstelle auch aus Matthäus 5 in Vers 22. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, in dem Fall dann heißt das sowas wie Dummkopf, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, das kann man dann auch als Verrückter oder Gottloser zum Beispiel übersetzen, der Hölle des Feuers verfallen sein wird, also so eine Art von Beleidigung. Ja, was haben wir alles schon über andere Leute gesagt oder gedacht? Ja, was ich damit klar machen möchte oder versuche klar zu machen, ist, dass eine Rechnung auf unserem Leben liegt. So, wir haben einen Zettel, und da steht unsere Schuld drauf. Wir haben einen sogenannten Schuldbrief. Und das waren jetzt so zwei Beispiele, aber es gibt noch viel mehr Dinge, Gebote, denke ich auch, wenn man die Bibel liest, wo man überführt wird und merkt, oh, da habe ich aber richtig was falsch gemacht. Und da wird einem einfach klar, ich stehe in einem Konflikt zu Gott. Da sind Dinge, da ist ein Konflikt, wie dieser Onesimus einen Konflikt hatte, Nur bei uns noch viel ernster, da ist ein Konflikt mit Gott und dieser Konflikt muss bereinigt werden. Und dann fragt man sich ja, wenn man jetzt diese ganzen Sachen hört, über die Elendigkeit von uns eigentlich, über dieses Problem, das besteht zwischen uns, wieso heißt es denn dann die gute Botschaft, das Evangelium? Ne? Das Evangelium heißt die gute Nachricht, die gute Botschaft. Und wir haben das alle schon so oft gehört, aber ich finde es einfach wichtig, das nochmal, ich denke, das ist etwas, was wir immer wieder wiederholen müssen, uns auch in Erinnerung rufen müssen. Jesus hat die gute Botschaft verkündet. Und jetzt haben wir so dieses Bild von diesem Schuldbrief, diese ganze Schuld, unsere ganzen Vergehen, all die Dinge, die wir falsch gemacht haben, wo wir eben versagt haben, wo wir nicht nach Gottes Maßstäben gelebt haben. Und mit diesem Schuldbrief muss ja irgendwas geschehen, ansonsten ist dieser Konflikt nicht gelöst. Und der Luther, der übersetzt das so wunderbar im Kolosser 2, Vers 14, da schreibt er, er hat den Schuldbrief, Jesus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Ich finde das so ein wunderbares Bild, wenn wir uns vorstellen, dass wir diesen Schuldbrief haben, beladen mit all den Verfehlungen, mit all der Sünde, mit all diesen Dingen, wo wir versagt haben, was zu diesem Konflikt, zu diesem Unfrieden mit Gott führt. Aber Jesus kommt und verkündet die gute Botschaft und diesen Schuldbrief, er nagelt ihn ans Kreuz, dadurch, dass er sich selbst hat kreuzigen lassen, um für unsere Schuld zu bezahlen. Jesus hat dazu aufgefordert, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. Da in Markus 1, Vers 15, da sagt Jesus, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße, das heißt, kehrt um. Kehrt um von eurem Leben ohne Gott, von eurer Sünde und kehrt um zu Gott und glaubt an die gute Botschaft. Die gute Botschaft, dass ich, Jesus Christus, am Kreuz gestorben bin, deinen Schuldbrief ans Kreuz genagelt habe, um mich mit dir zu versöhnen. Und wenn wir das getan haben, wenn wir umgekehrt sind zu Gott, Jesus Vergebung angenommen haben, unser Vertrauen auf ihn gesetzt haben, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, dann haben wir einen neuen Brief. Der alte Brief, der Schuldbrief, der ist ans Kreuz genagelt, ja, den hat Jesus ans Kreuz geheftet und jetzt haben wir einen neuen Brief. Wir haben jetzt so einen Brief, wie der Onesimus in der Hand hatte. Dieser eine Brief, der ihn retten könnte. Ja, voller Ungewissheit, losgeschickt zu seinem ehemaligen Herrn, dem Philemon, mit diesem einen Brief. Ohne diesen Brief wäre er wahrscheinlich aufgeschmissen. Und so einen Brief halten wir jetzt in der Hand. Ja, so wie Paulus geschrieben hat in dem Brief, wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. So schreibt Jesus, wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Jesus, ich selbst habe es geschrieben, ich will dafür bezahlen. Und das Wunderbare ist, Jesus hat dafür bezahlt. Wir laufen mit voller Gewissheit mit diesem Brief in der Hand zu unserem Vater, denn wir wissen, Jesus hat bereits die Schuld bezahlt. Es hängt nicht mehr davon ab, ob der Vater ja oder nein sagt, sondern der Sohn und der Vater sind eins und der Sohn hat den Willen des Vaters getan, damit, dass er in diese Welt gekommen ist. Und somit hat er diesen Schuldbrief, hat unsere Schuld bezahlt und wir halten jetzt genau wie der Onesimus diesen Brief an Philemon in der Hand. Ich finde das einfach so ein wunderbares Bild. Also wenn ihr diesen Brief lest, Philemon in der Bibel, lest ihn euch mal durch. Das ist diese eine Seite, stellt euch einfach vor, wenn ihr umgekehrt seid zu Jesus, euer Vertrauen auf Jesus gesetzt habt, dieser Schuldbrief, der einmal auf meinem Leben lag, der ist ans Kreuz geheftet und jetzt habe ich einen neuen Brief in der Hand, den gleichen Brief, den Onesimus damals hatte, als er zum Philemon ging, der mich freispricht, wo Jesus sagt, alle Schuld, die Timo, alle Schuld, die Klaus, alle Schuld, die Joe, alle Schuld, die Angelika und wer auch immer begangen hat, ich will es bezahlen, ich habe dafür bezahlt, rechne es ihm nicht an. Nimm ihn auf wie einen geliebten Bruder, nicht mehr als einen Sklaven, nicht mehr als einen Schuldigen, sondern als ein Familienmitglied. Das ist einfach herrlich und wunderbar. Tja, ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir für diese gute Botschaft. Es ist so erschreckend, wenn wir in den Spiegel schauen und unsere Verdorbenheit sehen. Und wenn es dann keine Lösung dafür gäbe, Vater, uns bliebe doch nur ein Weg, entweder das Ganze zu verdrängen oder vor Verzweiflung ja, dahin zu gehen. Aber du hast einen Weg geschaffen. Du hast Frieden mit dir selbst bewirkt, einfach aus deiner großen Liebe zu uns. Ja, du hast aus deiner großen Liebe zu uns deinen Sohn in diese Welt gesandt, dass er für unsere Schuld am Kreuz stirbt, all unsere Vergehen, bezahlt, damit wir Frieden haben mit dir. Und du hast es getan aus Liebe. Das ist so wunderbar. Ich danke dir dafür, du guter Vater. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen hier, Vater. Wenn da jemand ist, der noch nicht umgekehrt ist zu dir, der noch nicht erkannt hat, dass er schuldig ist vor dir, dass da dieser Schuldbrief ist und dass da Vergebung her muss, dass dieser Schuldbrief